zum Kaffee.
Das ist die Sendung zum Kaffee vom Samstag, dem 1. November 2008. Allerheiligen, heute zu Gast ist bei mir der Rico Nachtwey. Er ist in Ostberlin aufgewachsen, hat den Mauerfall miterlebt und ist heute Küchenchef im Zermatterhof zu Zermatt. Herr Nachtwey, schön konnten Sie es einrichten, heute hier zu sein.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch. Ja.
Gut, dann starten wir mal gleich. Ich möchte gleich die Eröffnungsfrage stellen. Und zwar, haben Sie schon darüber nachgedacht, auf Walliserdeutsch umzusatteln?
Nein, also das kommt für mich nicht in Frage. Also das wäre für mich eine Heimatverleugnung und ich denke, das wäre das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Ich werde meinen Berliner Dialekt behalten, obwohl er schon ein bisschen abgeschwächt ist. Das hört man gerade, wenn ich wieder in Berlin bin. Ich meine, die Leute hier haben viel Freude dran, wenn sie Berliner Dialekt hören und deswegen werde ich den nur weiter behalten und bin eigentlich auch stolz drauf und werde meine Heimat natürlich niemals verleugnen.
Es gibt ja jetzt im Moment auch viele Comedians, eben beispielsweise Mario Barth oder auch Kurt Krömer sind ja aus Marzahn und da gibt es so viele, die diesen Berliner Dialekt reden. Also der Berliner Dialekt erlebt ja auch so einen Aufschwung. Merken Sie auch persönlich Sympathien durch das? Erleben Sie auch?
Also ich muss persönlich eigentlich sagen, dass ich also Sympathien mit meinem Dialekt habe ich eigentlich schon immer gehabt. Also die Leute haben es, war zumindest mein Eindruck, dass die Leute gerne gehört haben, also dass sie wirklich gesagt haben, dein Berliner Dialekt ist wirklich klasse, das hören wir gerne und deswegen habe ich den auch immer beibehalten. Aber jetzt speziell, gerade mit den neuen Comedians, muss ich jetzt eigentlich nicht sagen, obwohl die eben halt der Wiedererkennungswert ist natürlich schon da, ganz klar.
Auch, also auch in Deutschland haben Sie da schon?
Ja, doch, eigentlich auch in Deutschland, ja. Das eben halt sagen, ja.
Und der Berliner Dialekt, ist denn der jetzt schon langsam wieder so ein bisschen am Abschwächen? Oder?
Na, es gibt natürlich immer Ausdrücke, die so ein bisschen verloren gehen, aber ich denke, wird hier im Wallis ist das genau das Gleiche, dass eben halt die Großmama hat andere Wörter gesagt, als jetzt, als man heutzutage sagt, und das ist in Berlin natürlich auch der Fall. Aber so den richtigen Ur-Berliner, den gibt es immer noch, also ganz klar, ja.
Ich habe es am Anfang kurz angetönt, Sie sind in Ostberlin aufgewachsen. Ja. Jetzt nimmt es mich natürlich schon Wunder als Insider sozusagen. Mhm. Wie haben Sie Ostberlin in Erinnerung?
Also Ostberlin in Erinnerung ist natürlich, also ich war 13, als die Mauer gefallen ist. Dadurch habe ich Ostberlin jetzt nicht schlimm als in Erinnerung. Also dass man irgendwie sagt, das war jetzt eine Riesenkatastrophe. Aber es gab nicht so viel Werbung oder sonst irgendwas. Also es war keine schillernde Stadt, sondern es war doch eigentlich, gerade im Winter war es grau in grau, ganz klar. Aber als Kind hat man das nicht so empfunden. Also ich fand das jetzt nicht so dramatisch schlimm. Also wie gesagt, wir sind zur Schule gegangen, wir haben unser Essen gehabt, wir haben unseren Sport gemacht. Also es wurde natürlich viel auf Sport ausgerichtet, gerade auch in Berlin. Also als schlimm hat man das als Kind nicht empfunden, überhaupt gar nicht. Also ich persönlich nicht, nee.
Also Sie sagen jetzt als Kind, aber die Stimmung war schon bedrückt, oder? Sie haben es vielleicht nicht so mitbekommen, aber...
Ja, es war natürlich schon, dass man eben halt, also man konnte jetzt nicht so frei seine Meinung äußern, wie man das kennt. Also wenn man in der Familie miteinander gesprochen hat, dann hat eben halt der Vater oder die Mutter hat eben halt was gesagt und dann haben sie eben halt gleich hinterher, aber das dürfte er nicht in der Schule erzählen oder dürfte er nicht großartig erzählen, was unsere Meinung jetzt wirklich ist. Und man wusste denn schon, okay, den kann man was erzählen und den kann man nicht unbedingt was erzählen, weil man schon wusste, ja, der wird vielleicht doch irgendwie mit der Stasi, hängt der doch irgendwie so ein bisschen zusammen. Ah, okay. Also das wusste, man hatte die Ahnung, man wusste natürlich nie genau, aber man wusste schon, also man kann jetzt nicht jedem immer alles erzählen. Ja. Also das war natürlich schon, war ein Riesenproblem.
Und dann als im 1989 die Mauer fiel, wie war dann, also klar, die Stimmung war dann aufbruchmäßig, oder man war erfreut, aber wie genau hat sich denn für Sie selber das Leben verändert?
Also es war natürlich, also zum Anfang hat man sich natürlich tierisch gefreut, aber vorher gab es ja natürlich auch eine Phase, also die Leute sind abgehauen über Prag, über Ungarn und niemand wusste jetzt so wirklich, wie geht's denn jetzt weiter? Also so kann es ja nicht funktionieren. Die Leute hauen alle ab und wir bleiben hier oder wie soll denn das weitergehen? Dann ging die Grenze auf und dann war das natürlich eine Woche, war eine riesen Trubel und es war eine riesen Stimmung und alle können in den Westen fahren, aber alle wussten, also das wird es ja nicht ewig so weitergehen. Muss es ja jetzt eine Lösung geben. Also wird es jetzt ein Land oder wie mit dem Geld, was wir gehabt haben, wir konnten ja da drüben nichts kaufen. Also mit dem Ostgeld. Ja. Damit konnte man nichts machen. Also es war eine ganz schwierige Phase, wo eigentlich niemand so richtig wusste, was passiert mit meinem Geld, was ich auf dem Konto habe. Kann ich das in 3 Monaten, kann ich das alle in den Müll schmeißen oder in den Ofen und fange wieder komplett von null an? Oder? Also es war sehr, sehr schwierig. Also niemand wusste so richtig, was passiert jetzt. Also das war eine Zeit zwischen November und Januar, Februar, war eine ganz schlimme Phase, wo eigentlich niemand wusste, was passiert jetzt, oder? Die Politiker waren enorm unter Druck, oder? Es wurde da ein Einigungsvertrag innerhalb von 3-4 Monaten wurde da zusammengeschustert, wo es 1000 Löcher gab, oder? Also wofür die Deutschen heute noch bezahlen müssen, oder?
Jetzt geht es weiter mit der Sendung zum Kaffee und mit dem Gast Rico Nachtwey. Herr Nachtwey, Sie haben ja dann bald mal eine Kochlehre am Mögelsee begonnen.
Genau, ja. Das war jetzt natürlich, es war eine schlechte Lehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht wahnsinnig viel gelernt, wie im Nachhinein muss ich sagen, wie meine Prüfung bestanden habe, weiß ich selber nicht. Danach bin ich in ein sehr gutes Haus gekommen und da musste ich wirklich wahnsinnig viel arbeiten. Also wirklich war irre viel und habe da eigentlich in den 3 Jahren, was ich in 3 Jahren nicht gelernt habe, musste ich in einem Jahr nachholen. Und das war natürlich enorm viel Arbeit. Es hat mich natürlich auch weitergebracht aus dem einfachen Grund, weil ich in dem ein Jahr so viel gearbeitet habe, dass ich den nächsten Job, den ich angenommen habe, dass er auch im sehr guten Haus war und ich dann gesagt habe, irgendwann nach dem zweiten, dritten Jahr, jetzt hast du ewig auf diesem Level gekocht, hast wahnsinnig viel Entbehrung gehabt und jetzt machst du das natürlich auch weiter. Also jetzt wird blöd, irgendwie wieder zurückzugehen, sondern jetzt machst du es weiter und dann bin ich eben halt auch raus in die große, weite Welt, ganz klar, weil die Welt dreht sich ja nicht um Berlin, sondern sie dreht sich ja um sich selbst und damit habe ich gesagt, jetzt muss ich mal eben halt ein bisschen weitergehen und ein bisschen die große, weite Welt anschauen.
Und ja. Nach der Schule war für Sie dann direkt klar eine Kochlehre oder?
Ja, also es war eigentlich schon als Kind war das denn so ein bisschen klar, dass ich eigentlich Koch werden wollte und dann hat man das so mit 14, 15 hatte ich dann wieder ein paar andere Sachen im Kopf, aber schlussendlich war ich dann froh, dass ich die Kochlehre gemacht habe, auch wenn sie nicht so doll war, aber ich wusste eigentlich schon, da ich höre Kind, auch gerade mit dem Leben. Also, dass man eben halt den ganzen Tag auf Arbeit ist und dass man wirklich anders arbeitet als die anderen. Und das wusste ich, das wird mein Leben sein. Ja.
Und in diesen Lehr- und Wanderjahren waren Sie ja wirklich, Sie haben es gerade selber schon angetönt, weltweit. Also ich habe hier Kanada, Stans, auch im Wallis, Locarno. Ja. Was ist Ihnen da am meisten geblieben? Was hat Ihnen am meisten Eindruck gemacht bei diesen ganzen Ausflügen?
Also ja, am meisten Eindruck hat mich ja eigentlich gemacht, also für mich selber, dass ich irgendwo weiß, ich kann überall auf der Welt leben. Also ob das jetzt in Phthan war, im Unterengadin, wo irgendwie 200 Leute gewohnt haben und 3000 Kühe und ich bin direkt von Berlin, bin ich dann nach Phthan gekommen und also es war einfach nur still und war mitten in den Bergen, aber ich wusste, auch hier kann ich mein Leben organisieren und auch hier könnte ich jetzt leben und ich könnte mich eben halt organisieren, dass ich das hier machen kann. Es ist ein komplett anderes Leben und wo ich dann eben halt woanders war, habe ich eben halt auch gemerkt, auch da kann ich leben und es gibt jede Stadt und jede Region hat wahnsinnig tolle Sachen und eben halt Sachen, die man eben halt akzeptieren muss, also kompromissbereit sein muss. Also.
Und Sie waren das erste Mal in der Schweiz in Locarno, das ist richtig, oder?
In Ascona, 1998 im Giardino, ganz genau. Ja, da war ich das erste Mal. Ja.
Und dann, wann kam für Sie der Entscheid, dass Sie jetzt hier in die Schweiz kommen wollen, gewissermaßen fest?
So fest war das ja zum Anfang gar nicht geplant. Ich bin ja 1998, habe meine erste Saison da in Ascona gemacht und dann bin ich wieder zurück nach Berlin zu meiner Ex-Freundin und dann war die Geschichte dann irgendwann vorbei und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich wieder in die Schweiz, weil da hat es mir eigentlich gut gefallen. Habe im sehr guten Haus angefangen da in Phthan. Und dann habe ich eigentlich gar nicht vorgehabt, unbedingt jetzt in der Schweiz zu bleiben, sondern dann bin ich eben halt den nächsten Job angenommen, der war dann eben halt wieder in der Schweiz und wieder den nächsten Job angenommen und dann habe ich eben halt meine jetzige Frau kennengelernt, die ich damals schon 1998 eigentlich kennengelernt habe und dann bleibt man eben halt einfach hier, also nicht aller gut bei Deutschland, wie man das aus den Fernsehsendungen kennt, sondern doch eigentlich so, ja, mehr oder weniger mit meiner einen Tasche, die ich da gehabt habe, das irgendwann immer mehr geworden und hatte ich keine Lust mehr, das nach Hause zu tragen, nach Berlin. Ja.
Und diese ganzen weltweiten Aufträge, kamen die gewissermaßen von selber oder müssen Sie für...
Da muss man sich schon selber drum kümmern, okay, ganz klar. Ja. Also als Koch hat man einen riesen Vorteil, man kann auf der Welt, man kann überall arbeiten, man muss es eben halt nur wollen und man muss eben halt sagen, ich will dahin und als Koch kann man sich die Destination aussuchen, wo man arbeiten will. Und das ist ja eigentlich ein Riesenvorteil, weil sonst hat der Kochberuf ja nicht nur Vorteile, sondern er hat ja auch einen Haufen Nachteile. Und das ist ein Riesenvorteil als Koch, dass man überall arbeiten kann auf der Welt.
Und ein paar interessante Anekdoten, unter anderem über Tom Hanks und Arnold Schwarzenegger, hören wir gleich nach dem nächsten Lied. Das ist schon der dritte Teil von der Sendung zum Kaffee heute mit dem Rico Nachtwey. Herr Nachtwey, wir haben vor dem letzten Lied den Leuten ein paar interessante Anekdoten versprochen, unter anderem über Tom Hanks und Arnold Schwarzenegger. Können Sie, ich möchte Ihnen da an dieser Stelle einfach mal das Zepter übergeben. Erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen.
Ja, also es war natürlich, in Berlin ist natürlich jetzt inzwischen, entwickelt sich ja zur Weltstadt, wenn es nicht sogar schon eine ist. Und damit kommen natürlich auch viele, die sich die Geschichte mal anschauen wollen. Es werden eingeladen von irgendwelchen Firmen und so weiter und so fort. Und damals habe ich im recht großen Restaurant gearbeitet, was auch sehr bekannt ist, gerade in Amerika. Da habe ich da eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen ausgeholfen. Und da waren wirklich alle da, ob das jetzt Herr Schwarzenegger war oder Herr Hanks oder wie sie eben halt durch Anästhesia und wie sie alle heißen. Und die wurden eben halt dann durch die Küche immer rausgeführt, weil vorne die ganzen Paparazzis, die standen, also wie in Hollywood muss man sich jetzt vorstellen, sie standen da und haben eben halt auf die gewartet und sie sind dann hinten durch die Küche raus und dadurch haben wir dann natürlich alle gesehen. Und wenn man die Stars dann wirklich mal live sieht, dann sieht man eigentlich, jetzt sind alle nur Menschen. Also wenn man da Herrn Schwarzenegger sieht, der ist wirklich klein, muss ich wirklich sagen. Und auch Tom Hanks ist, gehört nicht unbedingt zu den Größten. Ja?
Und kamen die dann auch persönlich zum Küchenpersonal und haben da vielleicht mal die Hand geschüttelt oder so? Oder?
Ja, die Hand haben sie jetzt nicht unbedingt geschüttelt, sondern die waren wirklich im Stress. Die sind dann da durchgelaufen und die Küche war glatt und glitschig und heiß und die waren froh, wenn sie eigentlich da wieder raus waren. Weil das war dann schon, gerade da, wo ich da gearbeitet habe, war wirklich sehr, sehr busy und da ging wirklich die Post ab. Also da waren die froh, wenn die da wieder weg waren. Und die waren sowieso froh, wenn sie raus waren.
Ja. Und Sie haben mir im Vorgespräch ein bisschen erzählt über ein geheimes Untergrundsystem. Können Sie da vielleicht mal etwas ausführen?
Ja, es war ja so, dass wir gerade für Herrn Schröder damals haben wir eben halt auch oft gekocht und auch in seiner privaten Wohnung mussten wir eben halt kochen, da im neuen Kanzleramt. Und wir sind da eben halt wirklich hingefahren mit dem Auto zum Kanzleramt und dann wurde eben halt gesagt, ja, wenn wir die Anlieferung da machen wollen, dann müssen wir eben halt über die Spree wieder zurück und mussten da wirklich sehr weit wegfahren, dass wir gesagt haben, das gibt's ja gar nicht, oder? Und dann kam so ein kleines Tor, da mussten wir rein, Pässe abgeben und stimmen die Kennzeichen vom Auto und so weiter. Und dann sind wir runter in einen Tunnel und dann kamen wir uns wirklich vor wie im Science-Fiction-Film, weil unterirdisch in Berlin, ein Tunnel mit Kreuzungen und Ampeln und also wir waren absolut fasziniert und haben gesagt, das gibt's gar nicht. Und wurde ja alle mit unseren Steuergeldern gebaut. Also das war jetzt natürlich noch eine ganz tolle Geschichte. Also fanden wir, ja, also es ist manchmal schon ein bisschen fragwürdig, muss ich schon sagen. Ja.
Und haben Sie denn auch Kanzler Schröder persönlich kennengelernt?
Ja,
oder?
Ja also habe ich persönlich kennengelernt, auf der Toilette.
Oje, und was hatten Sie denn für einen Eindruck von ihm?
Das ist ein ganz netter Mensch, der wahnsinnig viel im Kopf hat für mich, sehr diszipliniert ist und genauso ein Mensch ist wie Sie und ich und wie alle anderen auch. Und das selber eigentlich auch weiß.
Und das ist schon der letzte Teil von der Sendung zum Kaffee mit dem Rico Nachtwey. Herr Nachtwey, wie gefällt es Ihnen denn selber im Wallis?
Ja, wunderbar. Also ich finde es klasse hier. Also eine super schöne Gegend. Ihr habt irre schönes Wetter immer hier. Im Winter gibt es nur zwei Wetter, entweder es schneit oder es strahlender Sonnenschein. Und im Sommer ist es schön warm. Also mir gefällt es wahnsinnig toll hier. Also ich habe viel Freude dran hier. Ja.
Sie sind ja auch eben, habe ich am Anfang kurz angetönt, der Küchenchef im Zermatterhof.
Ganz genau.
Das haben Sie ja jetzt bis Ende November noch geschlossen. Was machen Sie denn in der Zwischensaison?
Ja, jetzt habe ich ein Praktikum gemacht in Weckis, da ich ja immer noch relativ jung bin als Küchenchef und ich muss mich natürlich auch weiterentwickeln und habe ich an der Stelle gemacht und habe mich mal wieder ganz hinten angestellt in einem sehr guten Restaurant und habe da wirklich mitgeholfen und habe eben halt wieder neue Tricks gelernt und habe mir die mit angeschaut und das fand ich schon noch gut und ganz gut. Und war ein ehemaliger Kollege von mir und dadurch hatte ich es natürlich da sehr gut. Ja.
Und was sind denn jetzt die Trends, die Sie vielleicht erspäht haben für dieses Jahr oder was werden Sie im Zermatterhof anbieten?
Ja, also wir werden natürlich unseren französisch-mediterranen Style werden wir natürlich schon irgendwo so ein bisschen behalten. Alle erzählen immer von dieser molekularen Küche, aber das können wir natürlich nicht wirklich immer umsetzen. Wir können also ganz kleine Einflüsse machen, weil der Gast, der bei uns zum Essen kommt, der ist zum Teil eine Woche da und wenn er jeden Tag zu uns kommt und molekular essen muss, dann sagt er irgendwann, ich will jetzt eigentlich nur noch was stinknormale zu essen haben und ich habe jetzt keine Lust mehr, irgendwelche Dämpfe oder Stickstoff oder sonst irgendwas in irgendeiner Form zu bekommen. Ich will wirklich nur noch essen.
Dann ist dann Hunger der beste Koch, nicht wahr?
Ganz genau, da ist der Hunger der beste Koch und das soll auch so sein. Ja.
Jetzt, was machen Sie für Prognosen für diese Saison, für den Zermatterhof? Sind Sie gute Dinge?
Wir sind sehr optimistisch aus dem einfachen Grund. Mit Zermatt haben wir eine super Destination, die sehr schneesicher ist. Wir sind der Meinung, dass das Haus für sich spricht und ich denke schon, dass wir das ein bisschen zu spüren kriegen werden, die Finanzkrise, aber trotzdem sind wir sehr optimistisch, dass wir sagen können, ja, das wird ein schöner Winter. Jetzt hoffen wir, dass es ordentlich Schnee gibt und dass sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt und dass die Leute wieder in die Ferien kommen. Also nicht nur zu uns, sondern generell ins Wallis.
Wunderbar. Herr Nachtwey, wir sind schon am Ende mit unserer Sendung. Es war sehr schön, waren Sie hier.
Ja,
möchten
danke
schön. Sie zum Schluss noch jemanden grüßen?
Ja, auf jeden Fall meine Frau. Ansonsten wäre ich natürlich nicht hier. Und alle, die vielleicht weltweit zuhören, vielleicht sogar über das Internet, die mich kennen. Und ja, ansonsten wartet eigentlich schon. Ja.
Wunderbar, dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen noch viel Glück mit dem Zermatterhof.
Danke.